Guna Pravaha, Erweiterung der materiellen Natur. Übersetzung. In der Regenzeit wird Wasser von der Sonne erzeugt und nach einiger Zeit, im Sommer, wird das gleiche Wasser wieder von der Sonne absorbiert. Ebenso werden alle Lebewesen, die beweglichen und die unbeweglichen, von der Erde hervorgebracht. Und nach einiger Zeit kehren sie alle wieder als Staub in die Erde zurück. Ebenso geht alles von der höchsten Persönlichkeit Gottes aus und im Laufe der Zeit geht alles wieder in sie ein. Erläuterung. Die Unpersönlichkeitsphilosophen können wegen ihres erbärmlichen Maßes an Wissen nicht verstehen, wie alles von der höchsten Person ausgeht und wieder in sie eingeht. Wie in der Brahma Sanghita bestätigt wird, Yasya Prabha Prabhavato Jagat Anda Koti Kotish Vashesha Vasudhari Vibhuti Bhinam Tad Brahma Nishkalamanantam Ashesha Bhutam Govindam Adi Purushang Tamahang Vajami. Transzendentale Strahlen gehen vom Körper Krishnas aus und innerhalb dieser Strahlen, die die Brahmana-Ausstrahlung bilden, existiert alles. Auch die Bhagavad Gita untermauert dies. Matsthani Sarva Bhutani. Obgleich Krishna nicht persönlich überall gegenwärtig ist, ist seine Energie die Ursache aller Schöpfung. Die gesamte kosmische Manifestation ist nichts als eine Offenbarung von Krishnas Energie. Die beiden Beispiele in diesem Vers sind sehr anschaulich. In der Regenzeit ermöglicht der Regen durch die Belebung des Pflanzenwuchses auf der Erde, es den Menschen und den Tieren Lebensenergie zu schaffen. Wenn es keinen Regen gibt, wird die Nahrung knapp und Mensch wie Tier sterben einfach. Alle Pflanzen sowie alle sich bewegenden Lebewesen sind ursprünglich Produkte der Erde. Sie kommen aus der Erde und gehen wieder in die Erde ein. Ebenso wird die gesamte materielle Energie vom Körper Krishnas erzeugt und gleichzeitig erscheint die gesamte kosmische Manifestation. Wenn Krishna da seine Energie zurückzieht, verschwindet alles wieder. Das wird in der Brahma Sanghita noch auf andere Weise erklärt. Yasyaika nishvasita kalam atavalam ya Jivanti Loma Vilaja Jagarandanata Vishnur Mahansa Iha Yasya Kala Visheshu Govindam Adi Purushan Tamahan Bhajami. Die gesamte materielle Schöpfung kommt aus dem Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes und zur Zeit der Vernichtung geht sie wieder in sie ein. Dieser Vorgang der Schöpfung und der Auflösung wird durch den Atem Mahavishnus ermöglicht, der ein vollständiger Teil Krishnas ist. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskaryade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yatai Vasurya Prabhavanti Vara Punascha Tasmin Pravishanti Kale Bhutani Bhumostira Jangamani In der Regenzeit wird Wasser von der Sonne erzeugt und nach einiger Zeit im Sommer wird das gleiche Wasser wieder von der Sonne absorbiert. Ebenso werden alle Lebewesen, die beweglichen und die unbeweglichen, von der Erde hervorgebracht und nach einiger Zeit kehren sie alle wieder als Staub in die Erde zurück. Ebenso geht alles von der höchsten Persönlichkeit Gottes aus und im Laufe der Zeit geht alles wieder in sie ein. In diesem Text des Srimad Bhagavatams wendet das große Werk von Vyasadeva einen bestimmten pädagogischen Erziehungsprozess an, indem die Schriften uns auf Vorkommnisse in der Natur hinweisen, bringen sie uns, die wir Teile dieser Natur bilden, zu einem höheren Verständnis. Wir sind Teile der materiellen Natur, insofern als dass der physische Körper, der aus Wasser, Erde, Feuer und Luft besteht, und auch der feinstoffliche Körper aus materiellen Energien geschaffen sind, die ebenfalls für die Schöpfung des materiellen Universums oder unserer näheren und ferneren Umgebung verantwortlich sind. Das Beispiel, was hier gegeben wird, wird dann sehr klar, wenn man den Monsun kennt. Es ist nicht ein Beispiel, was so völlig, na, man kann es auch verstehen in unserem Kulturkreis, aber wenn man die Macht des Monsunes einmal erlebt hat, dann kann man es wirklich verstehen. Die Sonne ist die Ursache für die Regenbildung in Form der Verdunstung des Wassers, größtenteils aus dem Ozean bilden sich die Regenwasser und dann durch bestimmte Hitzeströmungen also verschiedene unterschiedliche Hitze oder Temperaturen in der Atmosphäre entwickeln sich dynamische Prozesse in der Atmosphäre, also Wind, und so kommt es dazu, dass sich besonders über asiatische Länder einmal im Monat ein unglaubliches Wasser anstaut in den Wolken. Wenn dann die Regenzeit losbricht, dann bricht sie mit einer ehrfurchtsgebietenden Kraft auf die bedingten Seelen ein. Selbst in unserem Tempel in Sridharmayapur ist zur Regenzeit können verheerende Katastrophen einbrechen. Die Devotis haben uns gesagt, dass in einem Jahr der ganze Tempelkomplex überflutet war, so sehr, dass unsere großen Detis, die Radha Madhava Detis, die also auf einem sehr hohen Altar sind, es gibt mehrere Stufen, dass die Ganges die Lotusfüße von Radha Madhava berührte, so sagen wir das positiv. Zu der Zeit lebten Kobras und Menschen auf den höheren Regionen unser Gebäude dort. Die ganze Dörfer lebten auf Postgebäuden wir haben dann ein mobiles Prasadam-Verteilprogramm ins Leben gerufen, wo wir mit Booten eben Mensch und Kreatur erreicht haben, die auf Bäumen oder irgendwo sich in Sicherheit brachten. Es ist also wirklich ziemlich, es geht einem nahe, bis auf die Unterwäsche, der Monsun. Dann jedoch, nach verhältnismäßig kurzer Zeit, und wie gesagt, das geschieht in Zeitraum, die nicht wie zwischen Pralaya und Srishti sind, also der völligen Überflutung und der Neuschöpfung des Universums, sondern die ganz, ganz eng aneinander liegen. Innerhalb ganz kurzer Zeit ist dann die ganze, ist das irgendwie wieder verdunstet, das Wasser, und es setzt eine große Vegetation ein. Die Bäche die werden klar, weil sie frisches Wasser führen. Mensch und Geschöpf ernährt sich von dem Regen. Doch nach einer weiteren Zeit setzt wieder eine Sahara-Glut, könnte ich fast sagen, also eine indische Sonnenglut ein, die das, was durch die Regenzeit geschaffen worden ist, nämlich die neue Vegetation und die Kraft, wieder völlig zusammenzieht, die Nahrung wird knapp und Mensch wie Tier sterben einfach. So, das ist ein Zyklus, der sich jedes Jahr innerhalb kürzester Zeit wiederholt. Es ist ein Thema, was also für Filmemacher oder Fotografen von äußerstem Reiz ist. Wir selber, also ich selber habe mit dem Monsun eine sehr schwierige Beziehung. Wir haben zur Zeit des Monsunausbruchs gepredigt in Indien und der kam mit einer solchen Macht, dass wir uns praktisch auf die Himalayas zurückziehen mussten. Und erst als der Monsun dann langsam in Richtung Himalayas kam, sind wir unter ihm durchgetaucht und wieder in die wasserüberfluteten Tiefebenen gekommen. Unsere Busse sind manchmal im 1 Meter hohen Regenwasser stehen geblieben. Sprötzelnd haben sie ihre Lebensenergie aufgegeben. Es ist einfach fantastisch, das zu beobachten. Nun, von Bedeutung hier ist für unser heutiges Bhagavatam-Vorlesung, ist nicht so sehr die Analogie wie das, was sie besagt. Alle Lebewesen werden hervorgebracht, genau wie die Vegetation, die durch den Monsun entsteht, von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also hier wird gesagt, von der Erde. Und nach einiger Zeit kehren sie alle wieder als Staub in die Erde zurück. So genau wie der Monsun von der höchsten Persönlichkeit Gottes bewirkt wird, so wird auch dieser Prozess, genau wie der Monsun durch die Sonne bewirkt wird und die einzelnen Phasen in der Regenzeit durch die Sonne verursacht sind, wird auch unser Hervorgehen aus der Erde und unser Zurückgehen in der Erde, das heißt, das Entstehen des physischen Körpers aus materiellen Elementen und die Auflösung des physischen Körpers in das Reservoir dieser Elemente, das wird von der höchsten Persönlichkeit Gottes bewirkt. Ich hoffe, die Analogie ist einigermaßen klar. Die Sonne bewirkt den Monsun und damit das Kommen und Gehen der Vegetation. Genauso bewirkt die höchste Persönlichkeit Gottes das Hervorgehen aus der Erde für die Lebewesen, für die materiellen Körper der Lebewesen, der unsterblichen Lebewesen. Und die höchste Persönlichkeit Gottes bewirkt auch wieder das Eingehen in diese Sache. Wir alle sind wie Vegetation in einem begrenzten Zeitrahmen. Unsere Bewegungen in dieser Erde finden statt in dem eng gesteckten, unerbittlichen Rahmen unserer Lebenszeit, die wir hier haben, unserer Lebenserwartung. Nicht unbedingt Erwartung, weil die meistens höher ist als die Lebenszeit. Und so sind wir seit unvordenklichen Zeiten abhängig von der höchsten Persönlichkeit Gottes in all unseren Schritten und all unseren Bewegungen. So, an dieser Stelle möchte ich eigentlich auch mein Hauptthema, was ich ableite aus diesem Text oder begründen möchte auf diesen Text, eingehen. Gestern Abend wurde, das war sehr schön zu sehen, ein gewisses emotionales Moment freigesetzt. Wir alle waren in einer Hochstimmung, wir alle hatten uns, waren gewisserweise auch innerlich angeregt durch die schönen Verwirklichungen, die wir hatten, und das Ganze wurde dann in einem sehr schönen Kirtan, ich war direkt überwältigt, wie spontan und freudig die Anteilnahme war, selbst von Gentlemen wie Arjuna, also sehr hochentwickelten Jungen, der so die Welt aus einer Gentleman-Perspektive betrachtet hat, völlig alles gehen gelassen und freudig getanzt. Und ein sehr beeindruckendes Erlebnis für mich. Die Sache ist klar, wir haben etwas bekommen, eine spirituelle Erfahrung, und wir sehen jetzt mit einem gewissen belämmerten Gefühl, einem gewissen erwartungsvollen Gefühl, was gemischt ist mit einer kleinen Art von so kann ich es nur ausdrücken, Dinge, die uns erwarten werden, wenn wir wieder in unsere betreffenden Karma-Situationen zurückgehen. Ich möchte jetzt den Begriff der Kraft klären, denn es ist, glaube ich, klar, wenn wir die spirituelle Kraft, die Einsichten, die wir hier erhalten haben, die in uns entstanden sind, beibehalten können, ist uns ein großer Erfolg in unserem spirituellen Leben sicher. Ob das nun zu Hause ist oder in Namhatta-Kreisen oder vielleicht in Tempelkreisen, wenn wir es gelingen, unser Dasein auf die höchste Persönlichkeit Gottes und deren unvorstellbaren Macht zu stellen, brauchen wir nicht Angst zu haben und dieses Gefühl der vielleicht etwas ich habe nicht das volle Repertoire der deutschen Sprache ausgelotet, ich kann es also nur in in Hamburg sagt man Muffensausen, also falls damit jemand was anfangen kann, das zu überwinden. Das ist der einzige Begriff, der mir da so einfällt. Die Sache ist so, spirituelle Kraft ist erhältlich. Es ist genauso wie die Kraft und die Energie in dieser Welt, sie ist erhältlich, wenn man weiß wie. In Schweden haben unsere Devotees ein wirkliches besonderes Heizungssystem in Korsnäsgård. Und zwar bezahlen die kein Geld, nicht einen Pfennig für Heizung. Stellt euch, da wird es sehr, sehr kalt in Schweden. Die machen das, indem sie eine neue Energiegewinnung kennengelernt haben. Und zwar ist es so, dass die Erde die Sommerhitze speichert. In einer bestimmten Tiefe der Erde kann die Winterskälte nichts mehr ausrichten. Die kommt nicht so tief. So, unsere Devotees haben Folgendes gemacht. Sie haben ein tiefes Loch gebohrt, sehr tief gebohrt. Es kommt dazu noch, dass sie ganz günstige Voraussetzungen haben, denn sie leben unter einem sehr felsigen Untergrund in Schweden. Es geht also sehr tief gebohrt worden und die zapfen dann diese Erdwärme an oder die Sonnenwärme, die gespeichert worden ist. Dieses Loch geht ungefähr 100 Meter tief in den Boden. Das war eine ganz schöne Bohrerei. Und dann ist also aus dem Fels heraus in dem Loch natürlich ein Schacht, ein Wasserschacht gebohrt, also ein Rohr ist gelegt worden, was ungefähr diese Dicke hat. Und dann wird Wasser in dieses Loch hineingebracht und durch eine sehr energiesparende, also das müssen Sie schon ausgeben, fällt mir auf, also eine energiesparende Umweltpumpe wird das Wasser in Rotation gebracht. Und dann rotiert das weiter durch irgendwelche so fast perpetuum mobilhafte kinetische Prozesse, wird das also in das Wasser wird fortbewegt heizt das ganze Projekt umsonst durch eben diese Energie. Nun, um das ein bisschen klarer zu machen, müsstet ihr Brahma Muhurta Prabhu in Dingens befragen, in Korsnäsgård befragen, wie es geht. irgendwie geht es, es ist nicht sehr heiß dort, es ist also nicht so 24 Grad heiß unter der Erde, das ist, glaube ich, eben verständlich. Nur kann es, dadurch, dass eben ein Unterschied zwischen der Hitze da unten und der Kälte dort oben besteht, kann man irgendwie diese Hitze, also diesen Temperaturunterschied plus 2 Grad oder so ist das nur der Unterschied, das kann man proportional fort, also ansteigern lassen durch einen Prozess, der mir mal erklärt wurde, aber den ich wieder vergessen habe, weil ich mir solche Daten nicht merke. So, der Punkt ist, Energie ist da. Wir bräuchten überhaupt mit diesem Trick keine Atomreaktoren mehr, weil man durch diese Amplitude, also diese Temperaturunterschied, also eine unglaubliche Energie gewinnen kann. Energie ist da, noch und nöcher. Man könnte auch von der Windenergie sprechen. Man muss nur wissen, wie man sie benutzt. So ist auch Krishna, spirituelle Kraft, ich möchte jetzt nicht von materieller Kraft mehr sprechen, sondern das war nur ein Vergleich, da, wir müssen nur wissen, wie man sie benutzt. Ich meine, wer wäre auf diese schwedische Energiegewinnungsmethode gekommen, wenn nicht ein absolutes Genie, was eine Art Inspiration wohl auch von der Überseele empfangen hat. Ich muss sagen, also nicht, dass ein Fehleindruck entsteht, dieses System haben nicht wir, die Devotees, entwickelt, wo wir gerne, es wäre nice, wenn wir es entwickelt hätten, das ist von einem sehr versierten Denker in Schweden entwickelt worden. Haben wir also nur, wir benutzen dieses Projekt und es ist, wir sind eines der ersten, die das benutzen, weil es kostet ein bisschen Investition, um dieses Loch da zu bohren. Das kann man nicht mit einem Kochlöffel machen, sondern da muss man schon solche Bohrer bestellen. So, die Kraft ist also da, wenn man weiß, wie man sie erschöpft. In dieser Welt haben auch die Dämonen viel Kraft. Auf dem Berner Marktplatz haben wir die Frage von Hiranyakashipu gefragt. Hiranyakashipu fragte seinen Sohn, wo hast du die Kraft, die es dir erlaubt, meiner Kraft zu widerstehen, meinem Einfluss zu widerstehen? Und Prahlad, so hatten wir dann gesagt, hatte dem Dämon, seinem Vater, gesagt, Vater, von der gleichen Quelle, von der du deine Kraft hast. Sie haben dann gesagt, so, der Materialist wie der Spiritualist hat seine Kraft von der höchsten Persönlichkeit Gottes, nur benutzen die anders und das Ergebnis ist ein anderes. Kraft ist, wir sehen in dieser Welt sehr machtvolle Personen, wie Michael Jackson zum Beispiel, ein Popstar, der Millionen von Leuten anzieht. Wir sehen Leute wie Adolf Hitler, die Bestimmung eines ganzen Kontinentes bestimmt haben. Wir sehen gewaltige Samurai-Ringer, die Elefanten aus dem Kreise werfen können. Wir sehen sehr viele unterschiedliche Entfaltungen von Kraft. Doch die Dämonen oder die Materialisten, die haben ihre Kraft nur entsprechend ihres Karmas. Das steht schon fest, mit anderen Worten, durch ihre vorangegangenen Tätigkeiten. Und diese Karma-Grenzen, die sie haben, bilden auch die Grenzen ihrer Freiheit oder ihrer Machtentfaltung, wenn ihr so wollt. Diese Macht wird ihnen für einen gewissen Zeitraum gegeben, entsprechend ihres Karmas, und dann wieder genommen. Und ich habe ein es heißt, der Devotee ist Freund auch für die Nicht-Gottgeweihten. Das wird über die Goswamis gesagt. Und so gibt es viele Menschen in meinem persönlichen Leben, die sind nicht direkt Devotees, aber die finden mich einfach sehr, sehr nett und liebenswert und sind bereit, alles zu tun, obwohl sie auch Tätigkeiten ausführen, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimmen kann. Und das wissen sie auch. Und trotzdem versuche ich ihnen zu helfen und sie durch diese Beziehung, die sie zu mir empfinden, zu erheben, sodass sie im nächsten Leben bei uns mitmachen. So einer davon ist ein Studentenführer, der so berühmt war in den 60er Jahren, dass sein Ruf selbst nach Amerika ging und er dort Revolten auslöste. Nun, er ist unglaublich bekannt und sehr, wie gesagt, das ganze Hochschulsystem, Studentensystem orientierte sich nach seinen Ideen, seinen Aktivitäten. Wenn man ihn jetzt aber sieht, er versucht jetzt immer noch bekannt zu werden und Filme zu machen und Aktionen zu machen, aber keiner hört ihm zu. Er ist so frustriert und kann nicht verstehen, wo seine Macht geblieben ist. Es ist einfach so, seine Macht ist eine materielle Kraft, ein materieller Einfluss gewesen. Und seine Zeit ist vorbei. Seine Zeit und Kala und Karma arbeiten sehr eng zusammen und das ist vorbei. Nun für einen Devote jedoch, der seine Kraft direkt von der höchsten Persönlichkeit Gottes kriegt, wird seine Macht oder sein Einfluss stärker und stärker und stärker, solange er verbunden bleibt mit Krishna und versteht, das ist nicht meine Kraft oder mein Einfluss, sondern der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wir wollen, wenn wir uns mit diesem Gefühl, was ich eben mit dem norddeutschen Ausdruck Muffensausen beschrieb, was wir haben, wenn wir uns unsere eigenen Fähigkeiten anschauen und sehen, was noch vor uns liegt, wir wollen nicht wie die Dämonen Kraft haben. Wir wollen verbunden sein mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, um mit diesem, sagen wir mal, mit der Ursache aller Macht, der Ursache von allen Lebewesen, dem Erhalt von allen Lebewesen und das, in den alle wieder zurückgehen, mit dem wollen wir Kontakt haben. Krishnas Kraft oder die Bhakti Shakti, wie man auch sagt, die Kraft, die ein Devotee durch Bhakti oder Hingabe zu Krishna erlangt, ist so machtvoll, dass er selbst die machtvollen Erscheinungsweisen der Natur, die Wesen in sein Loch weisen oder in sein Karma-Kreis weisen, überwindet. Daivichesha Gunamaya Mayi Mama Maya Duratyaya. Das heißt, die materielle Energie ist Duratyaya, sehr schwer zu überwinden. Doch jemand, der sich mir, das heißt Krishna, hingegeben hat, so sagt Krishna, kann sie sehr leicht Maya Mitantanantite, sehr leicht hinter sich lassen oder überwinden. Diese materielle Energie ist wie ein gewaltiger Ozean. Selbst der beste Schwimmer wird ertrinken in ihr. Doch für einen Devotee wird dieser Ozean reduziert auf das Wasser, was sich im Hufabdruck eines Kalbes befindet. Das heißt, Taranti, das Überwinden, ist sehr einfach gemacht. Aber von Krishna kommt unsere Kraft. Wenn ein Gottgeweihter Fortschritte macht im hingebungsvollen Dienst, so bekommt er relativ schnell, wie heißt es nochmal in Sanskrit, Kleshagni, die Erleichterung vom materiellen Leiden. Insofern kann er also schon sein Karma überwinden, ein bisschen. Es ist nicht so, dass man mit dem Eintritt ins Krishna-Bewusstsein alles Karma beseitigt hat, aber es wird reduziert und schwächer, bis es nur noch als ein Geschenk existiert. Etwas, was förderlich führt, etwas, was uns bewegt, was uns vielleicht eine Lektion erteilt, aus der wir lernen können. Dann kommt als zweites Shubhada, wir werden glücksverheißen. Unser Leben wird glücksverheißen. Nur eines der hinteren oder der weiteren Symptome ist Krishna Akashini. Das heißt, dass Krishna durch den Devotee angezogen wird und mit dem Devotee dann zusammen ist und ihn durch sein Leben begleitet. Im 9. Kanto des Srimad Bhagavatam sagt es, Sadhavo Hridayam Mayam Sadhunam Hridayam Svaham. Krishna erklärt, die Gottgeweihten sind in meinem Herzen und ich bin in den Herzen der Gottgeweihten. Krishna Akashini, der Devotee, zieht Krishna an in seinem Leben. Und so hat der Devotee unglaubliche Kraft. Diese Welt wird von einem gewaltigen Soldaten beherrscht, der mit 5 Pfeilen sein Regime geltend macht. Der Soldat oder der General heißt Cupid in Englisch oder wir sagen Amor in Deutsch. Amor nun wenn man von Amor hört, denkt man meistens an die Darstellung von Loriot, oder wie der heißt, der Loriot? Loriot, Französisch habe ich immer eine 5 gekriegt. Ja. Loriot, das ist so ein kleiner, harmloser Kerl, der da so hinter der Heizung steht und ein kleines Pfeilchen schießt und dann tut da der Loriot-Mensch, also die haben immer so eine Oberlippe, irgend so ein Nilpferd, hätte ich fast gesagt, so malt er also sein Herz dann geben und ist völlig verliebt. Aber Amor hat ein viel größeres Zepter als das, was so ein kleiner Loriot Amor schwingt. Er ist die machtvollste Persönlichkeit im Universum. Prabhupada hat ihn einmal als Mr. Lust entlarvt und sprach davon, dass er ein großes, der ewig verschlingende Feind dieser Welt ist. Die 5 Pfeile Amors habe ich mir mal aufgeschrieben und ich hoffe, dass ich sie auf dem, also jetzt nicht vorgab, darüber zu sprechen, aber irgendwie ist so eine Inspiration plötzlich gekommen, hoffentlich von Krishna und nicht von dem Geist. Mal sehen, ob ich die für euch finden kann. Einer ist Täuschung, der andere ist Lähmung. Die spirituelle Seele, die von materiellen Wünschen überkommen wird, wird gelähmt in ihren spirituellen Tätigkeiten. Täuschung, Lähmung und dann, ach, wäre schon schön, wenn wir es hier. Der dritte Fall heißt der Entflammer. Die Sanskrit-Literatur spricht von einem Feuer, was alles zu Asche verbringt. Den Feuer des Sansara, des Kreislaufes von Geburt und Tod, welcher ausbricht aufgrund der sinnvollen Neigung der Lebewesen, getrennt von Krishna zu genießen. Dann haben wir den Petrifier, und da würde ich jetzt gerne mal Maria Theresa fragen, du warst Englischlehrerin, also deswegen, weißt du, was to petrify heißt? Oder petrify bist? Petrifier, oder weiß es jemand, also ich habe es noch nie rausgekriegt, was es heißt. Ich habe auch noch nie so richtig geguckt. Petrifier? Versteinern, ja. Der Versteinerer heißt dieser Pfeil, oder der Erstarrer. Der zweite Kanto spricht davon, dass jemand, der nicht mit den, wie soll ich mich ausdrücken, mit seinen Beinen den Tempel aufsucht, er hat Beine, so wie die Stämme eines, wie Baumstämme, die bewegen sich auch nicht, also der Erstarrer. Dann der Bezauberer, Madan heißt dieser Pfeil, und dann der fünfte Pfeil heißt Shoshan. Shoshan, ich glaube, das kriegt man schon, mir klingt eigentlich wie Susan. Shoshan heißt der Absorbierer, das heißt der Versenker oder der Inanspruchnehmer, der Einwickler, könnte man auch sagen. So, mit diesen 5 Pfeilen, dem Erstarrer, dem Berauscher, dem Entflammer, dem Bezauberer und dem Verwickler, hat Lust, schwingt es sein Zepter über diese Welt. Einmal kam Kamadeva oder Cupid zu Krishna in Kadamtea. Das ist ein Ort, der ungefähr auf Höhe des Madanmohan-Tempels liegt, bezeichnenderweise. Und wollte Krishna, der die Gopis rief, mit diesen Pfeilen schießen. Er dachte, wenn ich eine Chance habe, denn in diesem Augenblick, wo Krishna mit den Gopis zusammen ist, dann kann ich ihn beschießen und ihn entflammen, ihn erstarren, ihn verwickeln, ihn, was wir da alles noch gehört haben, berauschen und ihn bezaubern. Aber Shri Krishna ist jenseits des Einflusses von irgendetwas, was einflussreich in dieser Welt ist. Und um seine gewaltige Kraft zu zeigen, hob er nur die Augenbrauen, worauf eine Schönheit von ihm ausging, eine bezaubernde, absorbierende Symphonie von Ekstase, dass Kamadeva einfach ohnmächtig in die Knie sank und liegen blieb. So, das ist Krishnas Kraft. Selbst Kamadev ist ihr nicht gewachsen, dieser Kraft. Deswegen heißt auch Krishna Madan Mohan, derjenige, der selbst den Ursprung von Lust, von materiellen Wünschen, Mohan, bezaubert. Yes. Krishna wird allerdings von einer Persönlichkeit bezaubert. Wer weiß, wer das ist? Trivion. Yes, von Madan Mohan Mohini. Mohini heißt also, ist eine weibliche Form von Mohan, ist das richtig? Martin? Ist Martin hier? Ja, ja. Ist es aber wirklich weiblich, weil ich dachte, die Endung ist immer A für weiblich. Auch das lange I. Also Mohini. Sie bezaubert selbst denjenigen, der Kamadev bezaubert. Was sagt ihr nun? Das ist, aber da können wir nicht jetzt sagen. Also Radha und Krishna, Radha Krishna ist die eine absolute Wahrheit. Da können wir jetzt nicht so dualistische Konzepte reinbringen. Aber nur zum Sagen. Also anyway, da könnte man jetzt viel drüber sprechen. Da muss man natürlich die Rassika-Neigung jetzt kurz unterdrücken. Weitergehen im Thema. So, ja. Der Devotee nun wird machtvoll, indem er Krishna in sein Herz einlädt. Krishna will aber nicht in ein Herz, was über Basel meditiert oder über Olten oder über St. Gallen oder über Hamburg oder Bali. So sagt man, ich spreche mal die verschiedenen dialektischen Besonderheiten aus. Krishna will nicht in Berlin sein. Also wenn das Herz immer nur über die materiellen Orte meditiert, die materiellen Pflichten, die uns verbinden mit diesen Orten, so werden wir nicht ein angenehmes Platz für Krishna schaffen. Deswegen, jemand, der sich Gedanken macht darüber, wie er eine Kraft erfährt, die seine eigene überdeckt, muss sich unbedingt Gedanken machen über Läuterung. Wir könnten die Vorlesung nennen, der Pfad der Kraft. Also, in Deutsch klingt das nicht gut, the path of power. Der Pfad der Energie oder der Pfad der Macht. Der Macht ist schon viel besser, Kraft klingt so nach Kraftnahrung. Der Pfad der Macht. Das erste Prinzip, was wir verstanden haben, ist, wir müssen uns hingeben dazu und nicht dominieren. Ein Mensch in der materiellen Welt, der Macht hat oder Einfluss, dominiert immer andere. Ein Devotee, der versucht, mit dem Einfluss und den Fähigkeiten oder dem Wissen andere zu dominieren, er ist nicht mehr auf dem Pfad der spirituellen Kraft, sondern er sinkt zurück in den Pfad des Karmas. Das zweite Prinzip ist, weil uns klar ist, dass Krishna angezogen werden muss, derjenige, der die höchste Macht und über alle materiellen Einflüsse siegreich ist, müssen wir uns Gedanken machen über Läuterung. Denn Krishna ist nur angezogen zu einem geläuterten Herzen, nicht in einem Herzen, was voll ist mit Unrat und nicht sagen wir mal, materiellen Gedanken. So, der Materialist wird niemals dieses höhere Prinzip und wie es zu erlangen ist, verstehen können. Genauso wie ein Atomkünstler, Atommagnat, der also dafür ist, dass man Atomkraftwerke wird, niemals sich auseinandersetzen wird mit diesem Energiesystem, was wir am Anfang kurz vorgestellt haben, nicht direkt vorgestellt, sondern angedeutet haben, genau erklärt habe ich es nicht. Ich will mich da jetzt nochmal kundig machen, was ein schönes Beispiel ist. Genauso kann der Materialist, der ein Maya-Magnat ist, niemals sich beschäftigen mit dem Prinzip, Krishna anzuziehen und somit sein Leben zu meistern. Nicht möglich. Das war auch sehr, sehr nice in dem viel beachteten Kommunikationsseminar zum Vorschein gebracht worden, dass in spirituellen Kreisen, wo man um Krishna weiß und um die Beziehung der Seele zu Krishna, ganz andere Möglichkeiten da sind, Themen zu diskutieren und auch Probleme oder Schatten zu lösen. Es geht nämlich mit der Verbindung zu Krishna. Im weltlichen Sinne kann man nicht Kamadev, der sein Zepter schwingt und der mit Neigung angreift, die wir hier alle abgebildet sehen, bewältigen. Auch mit dem besten Kommunikationsseminar wird man nur innerhalb einer Karma-Grenze die Möglichkeiten, die noch bestehen für einen, auslotsen können und noch erreichen können. Aber man wird niemals über eine bestimmte Grenze hinwegkommen können. Mit Krishna jedoch ist es möglich. Dieses Prinzip der Macht oder des Einflusses oder der Kraft, ich glaube, man muss da drei Worte nehmen, kann nicht verstanden werden von den größten Wissenschaftlern in dieser Welt, der nichts von spirituellen Dingen weiß. Deswegen ist ein Devoti, der von diesem Kraft, weil ein wirklicher Energiewissenschaftler und ein wirklicher, jemand, der sich in Kenntnis befindet um die Dinge. Ihr werdet sehen, selbst bei den größten Persönlichkeiten, bevor sie anfangen zum Beispiel zu sprechen, werden sie immer erst einmal Zuflucht suchen bei Krishna. Bevor sie etwas anstreben oder etwas tun, werden sie Zuflucht suchen bei Krishna. Auch wenn sie sehr, sehr bedeutende Persönlichkeiten sind. Zum Beispiel Srila Shukadev Goswami. Bevor er das Mammutwerk des Bhagavatams sprach, betet er zu Krishna: Bitte Krishna, dekoriere du meine Statements, meine Aussagen. Und bevor Srila Prabhupada, ein Beispiel in jüngerer Zeit, bevor er seinen ersten Fuß nach auf Amerika setzte und mit der Mission begann, die vorhergesagt worden war in den vedischen Shastras und die ihm aufertragen wurde von seinem eigenen spirituellen Meister, betete er erst einmal zu Krishna. Jeder, der actually in diesem Sinne ein bisschen mehr Wissen erlangen möchte, soll hier einen Tipp bekommen. Diese Gebete Prabhupada sind so tief und so schön, und man kann sie auch beten, wenn man eine große Mission sich setzt. In einem dieser Verse redet er ganz vertraut zu Krishna und sagte: Krishna, ich weiß nicht, warum du mich hierher gebracht hast. Aber irgendwie bin ich hier. Doch ich sehe mich außerstande, dich zufriedenzustellen. Deswegen, mein lieber Krishna, bitte benutze mich wie eine Puppe und lass mich tanzen. In unserer Künstlergruppe befindet sich ein Geheimnis, was ihr vielleicht im nächsten Ferienlager offenbart sehen werdet. Vergesst es, was ich eben gesagt habe über die Künstlergruppe. Eine Marionette, ein anderes Thema jetzt. Power walks. Who walks along the path of power? Der muss ja jetzt mal in Englisch sagen, weil in Deutsch klingt es einfach nicht. Der den Pfad der Kraft oder der Pfad der Energie beschreitet. Das wird eine Kraft natürlich. Er ist auf eine Sache ausgerichtet. Er hat ein Ziel in seinem Leben. Die Intelligenz ist also nicht viel verzweigt und zerflattert in viele Richtungen, sondern Laserstrahl. Vor einiger Zeit kam in den Vrindavan-Tempel ein Gottbruder von Srila Prabhupada namens Puri Maharaj. Ein Gottbruder, der unserer Bewegung sehr, sehr zugetan ist. Ist ein sehr nicer Sannyasi. Ich habe mal eine Vorlesung gehört von ihm. Einfach ein Gottbruder von Srila Prabhupada. So. Er hat ihn gepredigt und genau danach hat er Prasadam gegessen, und Puri Maharaj kann sehr viel Prasadam essen, sehr, er ist schon über 80, aber unglaublich energetisch. Und die Devotees erzählten ihm dann über die Erfolge des Krishna-Bewusstseins in Russland, dass also selbst im Underground 10.000 Leute Hare Krishna chanten. Die russischen Devotees waren so ermächtigt, stellt euch das mal vor, die haben Sachen gemacht, wenn zum Beispiel im Fernsehen das russische Ballett auftrat und die Beine hochflogen, also so wie in Rio de Janeiro, wo diese Ballettmädchen so tanzen, dann haben die Devotees einfach, weil sie verfolgt wurden zu der damaligen Zeit und wussten, dass so viele Leute begeistert waren für Krishna-Bewusstsein und mit ihrem Leid sympathisierten, haben sie das Fernsehen, was kommunistisch von den KGB sabotiert wurde, ebenfalls sabotiert. Sie haben einfach dazu den Hare Krishna Mahamantra gesendet und dann schwangen die da ihr Tanzbein hoch und runter und dazu ging es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare, und so weiter, nicht? Und haben so selbst im Underground das Krishna-Bewusstsein unglaublich effektiv verbreitet, weil die Leute natürlich dachten, wunderbar, endlich trotzt jemand mal diesen dämonischen Bären, diesem Regime. So wurden die also sehr machtvoll und sehr verbreiteten sich wie Lauffeuer, die Devotees. Und das wurde dann Puri Maharaj gesagt. Und Puri Maharaj sagte, ich bin nicht überrascht. Warum nicht? Das ist doch vorhergesagt in den Schriften. Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha. Dass selbst die Hunandras, die Hunas, Russen gehören zu den Hunas. Und die, selbst die, übrigens die Ostdeutschen gehören auch zu den Hunas, hat Prabhupada mal geschrieben in dem Kanto. Also wer hier von Ostdeutschland kommt, ist ein Huna. Naja, etymologisch, also etymologisch ist das Wort Volk. Eigentlich nicht, ethnologisch, ne? Ethnologisch. Also völkerstammmäßig ist es ein Huna. So ein Hunde. So, das ist vorausgesagt, dass selbst die Völker, die weit entfernt sind von spirituellen Themen, das heißt nicht, dass die Wessis besser sind als die Ossis, das ist nicht der Punkt. Die sind gar nicht erwähnt, die Westdeutschen, wahrscheinlich, weil sie so gefallen sind. Das ist nicht mehr mein Punkt. Es heißt, dass selbst die, die weit entfernt sind von den vedischen Regeln, dadurch, dass sie Kontakt haben mit dem reinen Gottgeweihten, geläutert werden. Und dann heißt es, Vishnu Prabhave, das ist die Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes. Es wird jetzt nicht gesagt, das ist der Einfluss der Gottgeweihten, dass selbst Menschen, die weit entfernt sind, eben durch den Kontakt mit Gottgeweihten geläutert werden können und auf eine hohe Ebene erhoben werden können. Das heißt, das ist die Kraft Vishnus. Also, bitte versteht diesen Schloka richtig. Hier wird also das Prinzip gemacht, was wir versuchen zu erläutern, wird näher gebracht. Nämlich, dass Krishna den Devotee ermächtigt und daher die Kraft des Devotees kommt. So Puri Maharaj weiß das natürlich und sagt, ich bin nicht überrascht. Das musste ja so kommen, weil euer spiritueller Meister Srila Prabhupada in den Westen gegangen ist. Was sonst kann das Ergebnis sein? So, und das ist etwas, was ich euch gerne allen auf den Weg geben möchte. Dieser Strom der spirituellen Kraft, jetzt haben wir was, das Wort, spirituelle Kraft, das ist der richtige Ausdruck für Power in diesem Zusammenhang. Der Strom der spirituellen Kraft wird dann blockiert, wenn der Devotee sich nicht mehr Krishna hingibt, wenn er getrennt von Krishna ist und wenn er sein Herz nicht läutert. Aber so wie der Devotee, der Freund Krishnas und auch der Zweifler, sich Krishna hingibt und sein Herz reinigt, wird er mit dem Strom der spirituellen Kraft verbunden sein und mit Leichtigkeit seine eigenen Grenzen und Bedingtheiten überwinden. Also nur Mut, wenn ihr zurückgeht in euren Situation, in euren Tempel, nimmt diese beiden Vorgänge mit. Nämlich das Herz zu läutern durch das intensive Chanten von Krishnas heiligen Namen In diesem Zusammenhang möchte ich einen dezenten Werbeblock einbringen. Wer Hilfe sucht in der Intensivierung seines Chantens, im Govinda Verlag ist ein Buch erschienen, Der nächste Ozean des heiligen Namens, das leider immer noch nicht ausverkauft ist. Das kann man also sich schnurstracks bestellen. Also man soll das Herz läutern. Da gibt es viel zu sagen, wie man chanten. Chanten ist eine Wissenschaft für sich. Und man soll sich Krishna ergeben durch einen hingebungsvollen Dienst, den man außerhalb tut. Innerhalb wie außerhalb. Man ist nicht außerhalb und innerhalb, sondern transzendental, wenn man Service macht für Krishna, Dienst für Krishna und sich so hingeht. Und diejenigen von euch, die den Entschluss gehabt haben, selber die Gemeinschaft von Devotees aufzusuchen, herzlichen Glückwunsch. Aber auch hier reinigt das Herz und gebt euch Krishna hin. Das ist auch hier das Geheimnis, wie man Krishna anzieht, sodass Krishna im Herzen residiert. So, Hare Krishna, wie ihr wisst, das ist actually mein Lieblingsthema, dieses Thema. Ich habe hier natürlich noch mehr Notizen, aber wir wollen nicht das, wir wollen noch Raum lassen für Fragen und dann nicht zu lang dann auch uns den jeweiligen Tätigkeiten zuwenden. Ja, bitte. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Die Frage ist, wenn jemand reif ist, in den Tempel zu gehen, ist das, dass er es führt oder dass die anderen Devotees das führen? Ich möchte hierzu eine sehr erstaunliche Antwort geben. Ich bin der Ansicht, dass es in 2 Jahren diese Frage nicht mehr gibt. Wenn jemand reif ist, das heißt, jemand ist unreif, wenn er nicht in den Tempel zieht, braucht es nicht zu heißen. Du sagst es, wenn jemand reif ist, in den Tempel zu ziehen. Jemand ist... Anyways, ob es nun der Kern der Frage ist oder nicht, ich möchte es trotzdem sagen, auch wenn ich kurz an dir vorbeirede. Ich werde aber gleich direkt die Frage beantworten können. Ich glaube, dass es nicht unbedingt in einiger Zeit mehr eine Frage der Reife ist, unbedingt in den Tempel zu gehen. Es ist einfach eine Frage der Situation im Leben. Man kann sich Krishna hingeben, auch außerhalb des Tempels, und ein vollwertiger Devotee sein, wenn man diese Prinzipien, die hier erläutert wurden, also nicht nur hier, also das gehört noch mehr dazu, also das ist jetzt ja nur auf ein Thema gerichtet worden, das Thema. Unser ernsthafter Wunsch ist es, mehr und mehr den Möglichkeiten zu schaffen, dass Devotees überall verbreitet sind. Dass man, stellt euch mal vor, wie schön es ist, wenn man nach Heimisbach geht oder irgendein Hintertupfingen oder in Deutschland gibt es einen Ort, der heißt Hinterzarten, da bin ich jetzt lachend dran vorbeigefahren. Wenn man da nach Hinterzarten reinkommt, kann man so ein Dorf so nennen. Der zarte Hintern heißt das. So, unmöglich, die Deutschen. So grobstofflich zum Teil. So, wenn also da ein Tempel ist, wenn da Leute wohnen, die verehren Krishna, wie schön das ist. Das ist die vedische Kultur. Das ist, was Prabhupada durch die Verbreitung seiner Bewegung war, wollte, dass der heilige Name überall zu hören ist, in jedem Dorf, in jeder Stadt. Im Augenblick ist es aber schon klar, sehr oft gehen Leute nicht in den Tempel, weil sie spirituell unreif sind. Das stimmt schon, also das will ich nicht zusagen. Ich meine, man kennt ja seine Pappenheimer inzwischen und weiß, was sie in ihren privaten 5 Minuten betreiben. Aber nur zum Sagen, es wäre schön, wenn die Frage, ist es ein Zeichen der Reife im Tempel zu sein oder nicht, oder ist es nur eine Frage der Situation, in der man sich befindet in seinem Leben. Wenn das innerhalb kürzester Zeit weg ist, aber da müssen wir noch ordentlich für arbeiten und viel predigen, das ist schon klar. So, fühlt jemand selber, ob er sich Krishna hingeben soll oder nicht? Das ist ja der Kern der Frage. Und du sagst, in einem Tempel sich Krishna hinzugeben, für Leute, die nicht in einer Grihastha-Situation sind, das heißt Kinder haben, ist das sicherlich auf alle Fälle ein sehr, sehr wichtiger Weg. Und auch Grihasthas sollten mal ein paar Monate im Tempel leben, um einfach mal diesen Schliff zu kriegen, den man einfach im Tempel erhält. Das sind Tatsachen. So, man spürt es selber, Vanamali. Bhakti heißt Bhakti Parishanu Bhavo Viraktir Anyatra Chaisha Trikael Kakala. Und hier verließen sie ihn. Es hat noch zwei weitere Zeilen in dieser Text. Da heißt es, genauso wie ein Essender nach und nach Zufriedenheit, Nachlassen von Hunger und Sättigung erfährt, so tut auch jemand, der sich Krishna hingibt, also Bhakti betreibt, Hingabe zu Krishna betreibt, nach und nach Hingabe zu Krishna, eine direkte Erfahrung von Krishna und ja, die Loslösung von materiellen Dingen erfahren. Gestern kam ein Freund Krishnas zu mir und sagte, ich verstehe alles, Satchinandan Swami. Ich bin 100% einverstanden, aber wieso ist es, dass ich mich nicht löse? Und früher hätte ich jetzt gesagt, Maya, Illusion, Verrücktheit, du musst dich lösen, und hätte all meine Willenskraft eingesetzt, hätte mich erstmal für eine Minute hingesetzt, total konzentriert, und dann wäre mein Geist auf den gesprungen wie ein Tiger und hätte den total in die Enge getrieben, und vielleicht hätte sich dann für eine gewisse Zeit im Tempel aufgehalten. Also ich war berüchtigt zu meiner Sturm- und Drangzeit, eben sehr überzeugt, also es war kein böser Wille, könnt ihr euch schon denken. Heute ist mir völlig klar, dass man selber wissen muss, wann man sich Krishna hingeben muss. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Pfad der Laschheit empfehle, sondern praktiziere den Pfad der Bhakti mit Entschlossenheit. Da sei enthusiastisch, da setz alles dran, deine Runden zu chanten und nicht zu nuscheln, sondern richtig zu chanten, mit dem konzentrierten Geist zu lesen, Spenden zu geben zum Tempel, wenn man außerhalb lebt, übersetzen für den Tempel, die Devotees einladen, Dienst tun und so weiter. Und durch diese Tätigkeiten wird dann eine bestimmte Verwirklichung im Herzen entstehen, und Krishna wird einen inspirieren, die richtigen Schritte und die weiteren Schritte zu machen. Das muss auch ein Prediger lernen. Das Predigen sollte nicht sein, zieh in den Tempel und so weiter, sondern das Predigen sei, chante Hare Krishna, erinnere dich an Krishna, höre über Krishna, und dann ist es egal, ob du Grihetaku oder Vanetaku bist, ob du im Grihastha-Leben lebst oder entsagt im Wald lebst, fernab von der Zivilisation. Denn das, worum es uns geht, ist nicht eine Hausnummer, die wir aufsuchen wollen, sondern Krishna. Das hast du nicht gedacht. Ja, bitte, Maria Theresa. Ja.
Also man trifft sehr gut. Aber nach einiger Zeit sieht man, dass man eigentlich in dieser neuen Regierung ganz unten ist und ähnlich viele Fehler macht und eigentlich die Dinge nicht verkehrt macht.
kommt drauf an. Srila Prabhupada sprach einmal davon, im Zusammenhang mit der Neigung, sich zurückzuziehen, auch von Devotees, weil es einem manchmal ein bisschen Fille wird, nicht? Und Prabhupada predigte in diesem Brief, ich weiß nicht genau, wie die Frage formuliert war, aber aus der Antwort wird es sicher, wie sie formuliert, ungefähr formuliert werden muss. Dein Wunsch, dich von Devotees zurückzuziehen, ist eine Reaktion auf the Mayic Reaction, ist eine Maya-Reaktion. Das heißt, im weltlichen Leben ziehen wir uns zurück, wenn es uns ein bisschen zu Fülle wird, wenn uns Personen zu nahe kommen. Im spirituellen Leben sollten wir verstehen, weil mein falsches Ego wird gereinigt. Nicht? Und wir sollten in der Gemeinschaft der die Gemeinschaft der Devotees immer wieder suchen, auch wenn es ein bisschen störend ist. In der materiellen Welt haben wir eine bestimmte Reaktion gehabt, wenn uns was zu nahe geht. Ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhäuschen. Wenn wir das im spirituellen Leben auch machen, wenn wir uns falsch verstanden fühlen und denken hier und da und dann uns zurückziehen, ist das Maya. So, also Srila Prabhupada hat das gesagt. Nun, dieses Gefühl der Minderwertigkeit kann nun gibt es aber auch ein Zurückziehen, was gut ist. Manchmal das Aufsuchen eines einsamen Ortes wird als eines der Symptome von Wissen angegeben, nicht? Wenn du dich jetzt beleidigt oder gekränkt in dein Schneckenhaus zurück, ist es Maya. Wenn du aber, sagen wir mal, dich zurückziehst, zum Beispiel im Chanten, unerreichbar bist für die 2 Stunden, wo du chantest. Ich meine, im Chanten ist man so zurückgezogen. Ist das eine Ursache für spirituelles Wissen? Wenn du aber dann immer sprichst und zwischendurch ein bisschen klönst und hier das schon arrangierst und so weiter, bist du nicht wirklich zurückgezogen. So, es gibt auch im Krishna-Bewusstsein, hören wir manchmal vom Aufsuchen von Pilgerorte. Prabhupada lud seine Devotees ein, in gewissen Abständen Mayapur und Vrindavan zu besuchen und hat dort Projekte. Meine, das ist auch ein Zurückziehen aus dem Westen, aus der Beschäftigkeit und zurück. Und er sagte, was soll man denn da machen? Ja, diese Orte sind für euch geschaffen, damit ihr Shravanam und Kirtanam betreibt. Yes. So ist es jetzt auch mit diesem Gefühl der Wertlosigkeit. Wenn diese Wertlosigkeit dich dazu bringt, depressiv zu werden und sagen, bin schon über 35 Jahre alt, alte Menschen haben keine Chancen, dies ist eine Bewegung für junge Leute, schaut euch selber um, habe ich nichts gesehen, dann ist das Maya und behindert. Wenn es aber das Gefühl ist, das einen zur Demut hinbringt, einer spirituellen Eigenschaft, ich bin eine sehr gefallene Seele, ich merke, meine Maßstäbe kann ich hier nicht ansetzen, dann ist das gut. Das muss man unterscheiden. Kann so sein oder so sein, dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Man kann sehr leicht herausfinden, ein Devotee, der demütig ist und sich wertlos fühlt, wird meistens unglaublich energisch werden und hat unglaubliche Motoren plötzlich. Man sieht das. Also jedes Mal, wenn ich mal wieder demütig werde, dann geht es bei mir erst richtig los, mein spirituelles Leben. Passiert meistens nach Krankenhausaufenthalten. dieses Leben. Ein Loch von Geburt und Tod. Ich muss mich wirklich jetzt hier bemühen und so weiter. Nicht? Also wenn man demütig wird, dieses Gefühl der Demut und das, die größten Devotees sind am demütigsten, merkt man meistens. Krishna Kaviraj Goswami, Maria Theresa, nachdem, der fühlt sich so, er sagt, ich bin niedriger als der Wurm im Stuhl. Und das macht er jetzt nicht, und damit der ihm sagt, hast gut gesagt, du bist eigentlich ein toller Devotee. Ja, meinst du wirklich? Wirklich? Ja, wo ist denn meine Gelande dann? Das war nicht eine taktische Aussage im Handel des Lobes, in der Handelsbörse des Lobes, also wo man manchmal, um ein Lob zu kriegen, ganz tief geht. Nein. Das. Jeder, der meinen Namen sagt, sagt Krishna, das ist Kaviraj, verliert also alle guten, alle pious credits, was er durch fromme Handlung erlangt hat, all das verliert er. So ein Sünder bin ich. So, das ist die Demut, die Krishna anzieht. Aber dieses Gefühl der Wertlosigkeit und so, da ist Krishna nicht im Herzen dann gegenwärtig. Man wird depressiv, man kommt auf die mentale Ebene, man spinnt sich in einen Kokon ein, der einen nicht erlaubt, mehr spirituell wirksam zu werden. Das ist die Situation. Also, das ist nicht die Situation, das ist die, so ist das. Es ist sehr wichtig, wenn wir merken, wie wir vielleicht schwach sind oder wie wir dies oder das verkehrt gemacht haben, sollten wir demütig sein und verstehen, wir sind nicht 100% die erleuchtet im Krishna-Bewusstsein, aber wir sollten dann voll loslegen. Jetzt erst und unsere Chancen sehen. Und dann geht es super voran. Gut. Tulsi. Ja, weil wenn ich gefragt werde, werde ich auch sagen. So ist es immer, wenn man zu einem Ferienlager kommt. Seht mal, wenn man so über Krishna, wenn Krishna so präsentiert wird, das ist ja eigentlich auch eine sehr vertrauliche und sehr eine sehr intime, hätte ich fast gesagt, Situation. In dieser Situation wird der Sprecher durch die Zuhörerschaft inspiriert. Das ist jetzt nicht eine arrogante Feststellung, die jetzt kommt, sondern eine faktische Erfahrung, die ihr alle auch machen könnt. Wenn man über Krishna sprechen will, man will über Krishna, manchmal kann man nicht. Da ist einfach wie eine Hand, die sich vor die Lippen schiebt. Manchmal ist es, man kann nicht, weil man einfach nicht auf der Ebene ist. Aber manchmal ist man auf der Ebene, man hat so viele Ideen und will so viel ausdrücken und man guckt dann in die Zuhörerschaft und man fühlt die Zuhörerschaft und man merkt, ja, die kommen gerade erst an im Ferienlager. Wir müssen ein bisschen warten. Nach 3 Tagen kann man intensiver sprechen. Nach 3 Tagen kommt das ganz anders raus. So, am Anfang des Ferienlagers hatte ich das Gefühl, vor einer sehr zähflüssigen Zuhörerschaft zu sitzen. Und das war ein Kampf, die einfachsten Dinge zu sagen. Dass das rauskam, es schien fast nicht die Worte zu verlassen, also die Lippen zu verlassen. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es aber an einer Situation, die sich immer wiederholt und die, glaube ich, auch von euch allen so erfahren wird. Wenn man zum Ferienlager kommt, am Anfang ist man dabei, sich erstmal zu setzen, in die Situation einzufinden und so weiter und so fort. Und erst nachher, wenn man so langsam so aufgewühlt wird und vorbereitet wird, schließlich kommt die Frage, ja, Krishna, ich will auch Krishna. Das ist eine Situation, die von allen Devotees, die Prediger sind, erfahren werden kann. Die Zuhörerschaft, das Sprechen inspiriert. Das war mein Eindruck. Krishna, ihr habt mich gefragt, ich wollte es ja nicht sagen. Ich habe gesagt, ich habe gehofft, ihr vergesst es, aber ein wichtiger. Aber ich glaube auch, es schadet nicht, dass man sagt, den Eindruck. Ich persönlich denke, das ist sehr gut, denn seht mal, ihr, die ihr dann zum Ferienlager gestern so gesagt habt, es war nicht schön, dass wir hier waren und hat sich viel getan bei mir. Das heißt es ja, dass sich was tut, dass man von A nach B geht in seiner Entwicklung. Und wenn Punkt B, also der Endpunkt, ein so inspiriertes Krishna-Bewusstsein ist, wie ihr es jetzt erfahrt, heißt das ja notwendigerweise nach den Gesetzen der Logik, dass der Ausgangspunkt A eben nicht so ein inspiriertes Krishna-Bewusstsein war, oder? Kann man doch sagen. So, es ist ja was geschehen, es ist ja gut was geschehen. Und es ist ja das Allernatürlichste in der Welt, dass man startet auf A und startet auf B. Nun könnte man sagen, ja, vielleicht ist dein Krishna-Bewusstsein total mies gewesen, als du angefangen hast. Ist ja auch eine Möglichkeit. Das ist sicherlich da, aber ich war sehr, sehr krank und eben, wenn ich krank bin, bin ich immer, suche ich so Zuflucht bei Krishna und ich habe den ganzen Tag gelesen, ein sehr, sehr spezielles Buch, also in Zürich, und das Buch ist, es geht da nur um die Erinnerung an Krishna. Also natürlich war ich vielleicht ein bisschen auch nicht so gut drauf am Anfang, also ich sage jetzt mal so ganz salopp, aber man spürte das und man kennt das ja, nicht? Man kennt das ja schon aus tausenden von sich wiederholenden Situationen. So, deswegen herzlichen Glückwunsch, ihr seid so wunderbar vorangeschritten. Ein weiter fortgeschrittener Devotee als ich könnte viel besser Krishna vermitteln zu euch. Ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt einen wirklichen fortgeschrittenen Vaishnava hier hätten, der würde über Krishna erzählen, weil die Zuhörerschaft so nektarhaft ist. Ein Lila nach dem anderen, einen Zusammenhang nach dem anderen, ein Geheimnis nach dem anderen, wie Krishna ewiglich mit dem Lebewesen einen Austausch sucht und pflegt und so weiter. Weil die Atmosphäre ist so hoch. Also jetzt haben wir es positiv ausgedrückt. Gut, sind sonst noch Fragen? Martina. Ja, Kamadevs Körper wurde einmal verbrannt. Der Liebesgott wurde einmal verbrannt, nämlich als Shiva in der Meditation war und als Kamadev alles versuchte, ihn aus der Meditation zu bringen. Er ging so weit, dass er ein liebliches Mädchen schickte, was Shivas privates Teil berührte. Shiva wurde sehr zornig und schickte ihr einen Blick rüber. Was kannst du da machen? Ich meditiere hier über Shankarshan, das ist eine Erweiterung Krishnas, und du machst sowas, und hat ihn verbrannt mit diesem Blick. Ein Glutblick im wahrsten Sinne des Wortes. Kamadev wurde dann als nächstes ging er ein in die Persönlichkeit Pradyumnas, sodass Rati, seine Frau, ihn, als sie Pradyumna sah, so angezogen wurde von den gleichen Gefühlen, die sie ihrem Mann gegenüber hatte, und sie erkannte denn ihren Mann in ihm wieder. Wenn wir von Kamadev hören, vom Liebesgott, sprechen wir offensichtlich nicht von einer Person wie Hans Meyer, die begrenzt ist wie in eben die Maße seines biophysischen Körpers. Oder psychophysischen Körpers, also den grob- und feinstofflichen Körper, sondern wir sprechen von einer Persönlichkeit, die sehr durchdringend ist. Und so ist es möglich, dass Rati ihn da wiedererkannte und sah bei Pradyumna. Das ist ein sehr spezieller Punkt. Nein. Da ist ein Teil von Kamadev drin. Das ist jetzt nicht, dass wir sagen, Lust ist spirituell, nachdem sie in Pradyumnas, das heißt Krishnas Sohneskörper, eingegangen ist. Es ist ein Teil von Kamadev, der dort gegenwärtig ist. Das kannst du nachlesen im Krishna-Buch. Wie heißt die Geschichte? Geht da um Samba? Nee, um den Dämonen. Kennst du die Geschichte? Gut. Wie das zu verstehen ist, dass... Nee, er ist total. Er ist halt sehr feinstofflich. Sehr subtil. Aber wenn er seine Pfeile schießt, dann bist du total, dann ist man total im Maya. Nicht spirituell. Kein spiritueller Einfluss, den er geltend macht. Und er ist auch keine spirituelle. Er ist ein Devata halt, ein Halbgott. Achso, Entschuldigung, ich hatte gedacht. Gut, ich glaube, dann sind wir an ein willkommenes Ende gekommen. Ich möchte hier noch einen Satz sagen, habe ich mir fast aufgeschrieben. Es ist der Worte, jetzt genug geschehen, nun wollen wir endlich Taten sehen. Zu Deutsch, ihr habt sehr viel gehört durch die Seminare und so weiter. Jetzt ist es an euch, das umzusetzen im Krishna-Bewusstsein. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premananda Hari Hari Bol.